Wir können in Berlin eine lebenswerte Zukunft für alle Generationen bauen, wenn wir jetzt die richtigen Entscheidungen treffen. Zum Beispiel stadtplanerische Entscheidungen, was unsere Kieze angeht. Zum Beispiel Caring Communities, also wie gut funktionieren unsere Nachbarschaften. Da geht es um ganz viel Geld, das wissen wir im Gesundheitswesen, um die richtigen Weichenstellungen, sodass wir ein effizientes Gesundheitswesen haben, das wir uns leisten können. Und wir haben da sehr viel Geld drin, wir müssen es nur besser ausgeben.
Herzlich willkommen beim Podcast von Gesundheitsstadt Berlin, dem Verein und Netzwerk für Berlin-Brandenburg. Wir stellen innovative und interessante Köpfe unseres Gesundheitswesens und ihre Ideen für die Medizin und Versorgung von morgen vor. Daher der Titel Gesundheitsköpfe. Es sind Menschen, die unsere Gesundheitswelt gestalten und verändern. Wer sind die Köpfe? Was sind ihre Konzepte für eine bessere Gesundheit? Unser Gesundheitskopf heute ist Frau Dr. Ina Ciborra, Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege, seit 2011 Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus für die SPD. Herzlich willkommen, Frau Ciborra.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
In einem Satz, wie würden Sie sich vorstellen?
Wahnsinnig neugierig und tatsächlich auch immer sehr gestaltungsbereit.
Gestalten will und muss ja auch die jetzige Koalition aus CDU und SPD. Aufgrund der Wahlwiederholung beträgt die Amtszeit 3 Jahre, endet im September diesen Jahres, im Herbst. Welches Thema hat Ihnen in diesen Jahren am besten gefallen, am meisten Freude auch bereitet, Frau Senatorin? War es Wissenschaft, war es Pflege, war es Gesundheit?
Ja, sehr schwierige Frage, die ich, glaube ich, je nach Tagesform ganz unterschiedlich beantworten würde. Tatsächlich komme ich ja stark aus der Wissenschaftspolitik. Und dafür schlägt auch mein Herz. Aber die Gesundheitspolitik ist unfassbar spannend. Einfach auch, weil sie schwierig ist. Und Pflege ist so eine große und wichtige Herausforderung für die Zukunft. Das wird, glaube ich, jeden Tag klarer, was wir da auch noch zu tun haben. Insofern, ich glaube, die Mischung macht's.
Jeder von uns hat ja als kleiner Junge, als kleines Mädchen Wunsch, einen Traumberuf. War das immer eine Vorstellung bei Ihnen? Ich werde mal eines Tages Politikerin?
Nein. Meine Vorstellung, seit ich ein kleines Mädchen war, war, ich werde Archäologin. Das habe ich sehr früh im Leben beschlossen und das habe ich ja dann auch gemacht. Ich hatte allerdings schon, seit ich Jugendlicher war, 2 Herzen in meiner Brust. Das war auf der einen Seite die Wissenschaft, die Archäologie, die Geschichte, was ich studiert habe. Das war aber auch schon immer die Politik.
Berlin muss neue Antworten finden auf die dreifache demografische Herausforderung. Wir haben einerseits die Alterung der Gesellschaft. Wir werden immer älter, wir werden auch weniger. Es gibt weniger Fachkräfte. In den nächsten Jahren die Kosten steigen. Das ist der dritte Faktor. Schaffen wir das in Berlin?
Wir können das schaffen. Also ich glaube, wir können in Berlin eine lebenswerte Zukunft für alle Generationen bauen, wenn wir jetzt die richtigen Entscheidungen treffen. Das sind Entscheidungen in Berlin, zum Beispiel stadtplanerische Entscheidungen, was unsere Kieze angeht. Wir reden da zum Beispiel von den Caring Communities, also wie gut funktionieren unsere Nachbarschaften. Das sind aber natürlich auch bundespolitische Entscheidungen. Da geht es um ganz viel Geld, das wissen wir im Gesundheitswesen, um die richtigen Weichenstellungen, sodass wir ein effizientes Gesundheitswesen haben, das wir uns leisten können. Und wir haben da sehr viel Geld drin, wir müssen es nur besser ausgeben.
In den kommenden Jahren gehen die Babyboomer in Rente. Die Zahl der Pflegebedürftigen wird Prognosen zufolge erheblich zunehmen in den nächsten 10, 15, 20 Jahren. Ist die Stadt, sind wir alle auf diesen Wandel vorbereitet?
Also sind wir auf den Wandel vorbereitet? Ich glaube, noch nicht ausreichend. Wir haben ja hier in diesem Haus gerade eine Reihe veranstaltet, wo wir Wissenschaft auch befragt haben zu den Herausforderungen im Pflegesektor. Da sind 2 Dinge. Das eine sind wirklich die Datengrundlagen. Wir brauchen viel, viel bessere Daten. Wir brauchen bessere Steuerungsmöglichkeiten. Aber das andere ist, wir brauchen tatsächlich nochmal einen anderen Blick der Stadtplanung. Ich sagte das eben schon, auf unsere Quartiere. Wenn wir ein neues Quartier bauen, ist völlig klar, wir bauen Kitas. Weil wir wissen, dass Vereinbarkeit von Kindererziehung und Berufstätigkeit ganz, ganz relevant ist. Insbesondere, wenn wir eben weniger Berufstätige in den Generationen haben. Aber die Vereinbarkeit von Pflege und Berufstätigkeit wird genauso relevant. Wenn jetzt diese Babyboomer langsam pflegebedürftig werden, ein bisschen Zeit haben wir noch, dann liegt das eben auf den Schultern einer jüngeren Generation. Und da muss Beruf und Pflege, häusliche Pflege in der Familie, in der Nachbarschaft auch vereinbar sein. Das ist eine Frage von kurzen Wegen, von Unterstützung, von Tagespflegeeinrichtungen, von jede Menge Infrastruktur, die da sein muss, damit das vereinbar ist. Dann können wir das schaffen.
Stichwort Vereinbarkeit. Es gibt ja die Forderung im politischen Raum auch nach einem Pflegegeld für Angehörige, die zu Hause pflegen, analog zum Elterngeld. Was halten Sie von solchen Ideen? Also, dass man quasi die Person hält in der Pflege, die Angehörigen, und sie dann quasi auch bezahlt, entlohnt?
Ich glaube, volkswirtschaftlich ist das sehr schwierig. Mir wäre es lieber, die Leute bleiben in den Berufen, die sie gelernt haben, und können die häusliche Pflege mit guter professioneller Unterstützung, aber auch durch Tagespflegeeinrichtungen und durch natürlich auch unter Umständen Technologie, durch bessere Digitalisierung von Pflege und so weiter besser vereinbaren. Ich glaube, das ist der bessere Weg, als dass ganz viele Leute aus ihrem Arbeitsleben ausscheiden, um dann zu pflegen. Das ist, glaube ich, volkswirtschaftlich wird das nicht funktionieren.
Die Zukunft der Pflege, das haben Sie auch gerade gesagt, entscheidet sich maßgeblich in den Bezirken vor Ort. Unser Arbeitskreis Pflege bei Gesundheitsstadt Berlin spricht sich für das Leitbild der Caring Communities aus. Das ist auch Ihr Leitbild, habe ich eben herausgehört. Das sind die sorgenden Nachbarschaften übersetzt. Es gibt ein Vorbild in Treptow-Köpenick, Leben im Kiez. Es gibt nicht viele Projekte aktuell. Wie bekommen wir da mehr Dynamik, mehr Fahrt rein? Braucht es eine Strategie vielleicht jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht in der nächsten Legislaturperiode?
Also wir brauchen auf jeden Fall eine Strategie. Wir brauchen als Senatsverwaltung bessere Planungsmöglichkeiten, bessere Eingriffsmöglichkeiten, Steuerungsmöglichkeiten. Wir haben ja unseren Landespflegeplan. Wir wollen ein Landespflegegesetz erarbeiten. Wir haben jetzt eine Verwaltungsreform. Auch da geht es natürlich um die Frage, wie können wir eigentlich steuernd in Prozesse eingreifen. Ich sagte schon, wir brauchen nochmal andere Grundlagen auch in der Stadtplanung. Und wir haben das Problem, dass viele gute Projekte, viele gute Modellprojekte, die wir im Gesundheitswesen haben, zwar ganz toll sind, ganz tolle Ergebnisse zeitigen, dass wir sie dann aber in unseren Systemen nicht flächendeckend auf die Straße bekommen. Das haben wir immer wieder in allen Bereichen. Also wir müssen uns diese guten Beispiele angucken und müssen dann darüber reden mit den Kostenträgern, mit den Kommunen. Wie kriegen wir das ausgerollt und was brauchen wir dafür?
Landespflegegesetz, ist das auch verbunden mit dem alten Hilfestrukturgesetz, das ja aktuell, glaube ich, in der Abstimmung ist zwischen den Ressorts. Das Ziel dieses alten Hilfestrukturgesetzes ist eine stabile soziale Infrastruktur für das Thema Pflege für ältere Menschen. Wann wird es kommen? Wie ist der Fahrplan?
Also wir haben das Gesetz fertig und wir hoffen, dass es im Parlament jetzt auch beschlossen wird, noch vor Ende der Legislaturperiode. Da geht es ja vor allem auch um präventive Angebote. Da geht es um Vermeidung von Einsamkeit. Da geht es um alten Hilfestrukturen, die eben auch pflegepräventiv arbeiten sollen. Das Landespflegegesetz würde dann der nächste Schritt sein. Da sind wir in den Vorarbeiten. Ich sagte, wir haben da mit Wissenschaftlern zusammengesessen, Wissenschaftlerinnen, mit PflegewissenschaftlerInnen, mit ganz vielen, die sich da auskennen. Auch haben wir diese wirtschaftlichen Aspekte betrachtet. Was bedeutet eigentlich eine gute Pflege für die wirtschaftliche Stärke unseres Landes? Das haben wir alles uns mal angeguckt. Wir erarbeiten uns jetzt Steuerungsmöglichkeiten und dann kommt das Gesetz in der nächsten Legislaturperiode. Altenhilfestruktur, wie gesagt, hoffen wir, dass es noch beschlossen wird.
Vorher, also vor dem September.
Vor dem September, ja. Genau. Es ist fertig. Und es ist diskutiert mit allen Seniorenvertretungen, mit ganz, ganz vielen und liegt jetzt vor.
Mit dem Gesetz wäre Berlin Vorreiter in dem Bereich.
Das wäre tatsächlich ein Vorreitergesetz, genau. Wir haben da drei Säulen. Das eine ist das Gesetz, dann soll es eine Verordnung geben und dann Zielvereinbarungen auch, mit denen wir arbeiten können, mit den Bezirken. Das Ziel ist eben, dass es nicht von dem Zufall abhängt, ob ich ein gutes präventives Angebot finde in meiner Nachbarschaft oder nicht, sondern dass wir das flächendeckend in Berlin nach bestimmten Standards aufstellen.
Können die Bezirke mit weiteren Geldern rechnen in dem Kontext?
Wir haben im jetzigen Doppelhaushalt, also dem Haushalt 26-27, im Jahr 27 auch Geld vorgesehen für die ersten Umsetzungsschritte. Und dann ist natürlich die Frage, was der Haushaltsgesetzgeber den Bezirken an der Stelle gibt. Je mehr Geld, desto mehr gute Strukturen können wir auch aufbauen.
Die Krankheitslast bei Menschen über 65 Jahren steigt, auch in Berlin. Pflegebedürftigkeit lässt sich durch mehr Prävention, auch Gesundheitskompetenz vermeiden bzw. reduzieren. Bei beiden, Gesundheitskompetenz und Prävention, werden wir nicht besser insgesamt. Wir kennen ja alle die Studien, auch in Berlin ist die Lage nicht anders. Wie machen wir Prävention vor Pflege zum Erfolgsmodell?
Das ist tatsächlich relativ kompliziert. Prävention wird tatsächlich in unserem Gesundheitswesen immer noch nicht ordentlich abgebildet und vor allem nicht ordentlich finanziert. Wir sind an der Stelle eben doch eher ein Krankheitswesen als ein Gesundheitswesen. Das muss man nach wie vor sagen. Das ist zwar theoretisch erkannt, aber es ist nicht vernünftig umgesetzt. Ansonsten ist es natürlich im Sinne von so einem Health in All Policies Ansatz auch eine Frage zu sagen, wie können wir denn durch alle Politikfelder Krankheit vermeiden, helfen? Ich sage sehr gerne, was die psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen angeht, es wäre schön, wenn das System Schule unsere Kinder und Jugendlichen vielleicht etwas weniger belasten würde, krank machen würde. Das gilt aber auch für Ernährung, das gilt für Bewegung, das gilt für Sport, das gilt für zuckerhaltige Getränke zum Beispiel, wo wir dann sagen, schon die 12-Jährigen haben Diabetes Typ 2. Das ist auch eine Frage von Kompetenz, also Wissen, was man da zu sich nimmt. Aber wir können es nicht voraussetzen und wir werden es auch nicht erreichen. Wir werden hier Maßnahmen ergreifen müssen, um da präventiv tätig zu sein. Sonst haben wir die 60-Jährigen am Ende mit den schweren Erkrankungen, mit den Herzinfarkten, wenn wir da nicht anders rangehen. Das ist aber eine Aufgabe für alle. Das ist eine Aufgabe für die Stadtentwicklung. Das ist eine Aufgabe für genug Bewegungsräume, für das Stadtklima, für die Frage von Verkehr, einfach von einem vernünftigen Leben in dieser Stadt, das Menschen nicht zusätzlich gesundheitlich belastet. Insofern wirklich eine Querschnittsaufgabe, gerade im Bereich der Prävention.
Wird es vor oder nach der Sommerpause erste Schritte zum Präventionsplan, Präventionsstrategie geben? Sie sagten ressortübergreifendes Vorgehen. Ist das angedacht?
Wir haben das natürlich im Bereich zum Beispiel Hitzeschutz, haben wir ja schon solche ressortübergreifenden Ansätze zu sagen. Hitze ist ein großes Problem. Es gibt mehr Hitzetote als Verkehrstote zum Beispiel, aber auch Verkehrspolitik, das muss alles ineinander greifen. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee für die nächste Legislaturperiode, das noch auf deutlich weitere Politikbereiche auszurollen, zu sagen, wenn wir nicht präventiv tätig sind, dann wird es uns in den Kosten des Gesundheitswesens einholen, aber es wird auch unsere Gesellschaft insgesamt kränker, schwächer, weniger resilient machen, wenn wir jetzt nicht wirklich anfangen, diese uns krankmachenden Aspekte in unserer Stadt einzufangen.
Das Motto früh investieren statt spät reparieren müsste ja eigentlich auch beim Finanzsenator oder in der Verwaltung entsprechend für offene Türen sorgen und Akzeptanz und Unterstützung.
Das müsste es in der Theorie, aber so funktionieren natürlich öffentliche Haushalte nicht. Ja, gerade die Kameralistik guckt immer nur auf Ausgaben. Sie guckt nie auf Einnahmen, sie guckt nie auf vermiedene Ausgaben und sie guckt nicht auf langfristige Effekte, sondern die Art, wie wir unsere Haushalte machen, zwingt uns halt dazu, immer sehr, sehr kurzfristig zu denken. Das ist sowohl im Gesundheitswesen als auch in den öffentlichen Haushalten ein großes Problem, dass diese langen Linien politisch schwer zu verfolgen sind. Und wenn ich heute sage, guck, ich gebe Geld in den Bezirken für Prävention aus, dafür sparen wir später in der Pflege, dann geben wir in Berlin Geld aus, aber sparen tut die Pflegekasse. Da sagt dann ein Finanzsenator unter Umständen, ja schön, im Prinzip richtig, aber.
Bräuchte es eine Alternative, also nicht eine ersetzende, aber vielleicht eine ergänzende Haushaltsführung, wo solche Punkte aufgelistet werden, Rendite von Bildung, Rendite von Prävention, Schätzungen, wie auch immer. Wir kennen ja aus internationalen Studien die Zahlen, das hochgerechnet auf Berlin, muss ja nicht kompliziert sein, einfach so als Appendix oder als Anlage vielleicht.
Ja, sowas würde ich mir wünschen. Also erstmal ganz klar bei den Investitionen. Wir gucken nur auf die Kosten, auch bei Investitionen. Wir gucken nicht auf das Vermögen, das ein Staat hat. Wenn ich jetzt die Gesundheit der Bevölkerung auch noch quasi als Wert ansetzen würde und sagen würde, wir haben diese Glücksindizes zum Beispiel, wenn ich das stärker bei der Aufstellung von öffentlichen Haushalten betrachten würde, hätte man zumindest mehr Transparenz und ein stärkeres Gefühl dafür, was Unterlassung öffentlicher Gelder, Investitionen oder Strukturen dann später für Folgekosten zeitigt.
Berlin Vorreiter bei Prävention und Gesundheitskompetenz, wäre das eine Überschrift, ein Ziel, was Sie neben den anderen Prävention für Pflege, Pflege, Altenhilfestrukturgesetz unterschreiben, unterzeichnen würden jetzt in den nächsten Monaten, vielleicht auch in der nächsten Legislatur, dass wir hier einen Schwung zunehmen?
Also es ist auf jeden Fall Berlin eine sehr, sehr gute Modellregion für solche Ansätze. Die Charité zum Beispiel spricht auch davon, mit dem Campus Benjamin Franklin im Raum Steglitz so einen Modellraum für Prävention zu errichten. Da geht es auch um Projekte des Impfens. Also Prävention hat ja sehr, sehr viele Aspekte. Impfen gehört dazu, Aufklärung gehört dazu. So, das ist auf jeden Fall ein Ansatz, der Berlin gut zu Gesicht stünde, gerade weil wir so divers sind, auch als Metropole eine diverse Bevölkerung haben. Und insofern, ein Mediziner aus Australien sagte mal zu mir, Probleme, die sie in Berlin lösen, lösen sie überall auf der Welt. Und deswegen eignet sich die Stadt natürlich besonders gut auch für solche Modellvorhaben.
Berlin hat eine hohe Dichte an Krankenhäusern. Wir werden mit weniger Standorten auskommen, haben Sie gesagt in einem Interview. Aktuell gibt es 88 Häuser. Wie viele werden es nach dem kommenden Krankenhausplan sein?
Die 88 Häuser sind nicht alles Plankrankenhäuser. Da sind viele private dabei. Es sind ungefähr 60 Plankrankenhäuser. Es werden anzunehmenderweise ein paar weniger sein. Es sind ja jetzt auch schon einige vom Netz gegangen aus verschiedenen Gründen. Es wäre gut, wenn wir uns darauf verständigen, tatsächlich auch in Berlin unsere stationäre Versorgung zu konzentrieren, um effizienter zu arbeiten. Es geht ja nicht nur um Investitionen, die getätigt werden müssen. Es geht auch ums Personal. Wir werden, das hatten wir vorhin ja schon angesprochen, mit weniger Personal auskommen müssen. Umso wichtiger ist es, dass wir es effizient einsetzen. Und wir wissen, dass tatsächlich die Frage, wie oft ein Krankenhaus eine bestimmte Operation, eine bestimmte Behandlung durchgeführt hat, tatsächlich auch was damit zu tun hat, wie hoch die Qualität ist. Hier hilft Üben, wie sehr oft im Leben. Und deswegen geht es schon darum, dass wir auch höhere Mindestmengen brauchen, damit die Häuser das, was sie tun, auch wirklich richtig gut können. Das nutzt den Patienten.
Es gibt einen gemeinsamen Krankenhausplan mit Brandenburg, der ist meines Wissens 5 Jahre jetzt alt. Braucht es da ein Update, einen neuen gemeinsamen Krankenhausplan? Machen überhaupt Kooperationen Sinn, übergreifend Berlin-Brandenburg?
Ja, natürlich, absolut. Wir sind ein gemeinsamer Raum. Wir versorgen in Berliner Häusern sehr, sehr viele Patientinnen und Patienten aus Brandenburg, auch in unseren Notaufnahmen, auch umgekehrt. Es gibt da einen intensiven Austausch. Insofern ist es natürlich absolut sinnvoll, das gemeinsam zu machen. Das haben wir gemacht. Das werden wir auch jetzt wieder machen. Wir müssen ja aufgrund der Krankenhausgesetznovelle jetzt sowieso anders planen, neu planen, das neue Gesetz auch umsetzen. Das machen wir gemeinsam mit Brandenburg.
Kann man da schon etwas verraten? Wie ist der Zeitplan? Wie ist das Vorgehen? In Brandenburg gibt es jetzt eine neue Regierung. Sie haben einen neuen Minister dort, einen Kollegen. Herr Wielke macht's jetzt, hat ein großes Ressort. Rund um Gesundheit, gibt es schon erste Gespräche, gibt es einen Fahrplan?
In Brandenburg habe ich jetzt den dritten Kollegen in der kurzen Zeit, seit ich im Amt bin. Wir freuen uns natürlich da auf die Zusammenarbeit. Wir gehen auch davon aus, dass die so weiterläuft, wie sie verabredet ist. Wir hatten jetzt im ursprünglichen Zeitplan etwas Verzögerungen, dadurch, dass ja nun die Novelle der Novelle des KHVVG, dann KHAG, ziemlich lange gedauert hat. Und sich das Ganze auch verschoben hat. Insofern werden wir nicht im ursprünglichen Zeitplan bleiben. Aber wir sind natürlich intensiv in den Planungen. Und sobald dann wirklich alles feststeht, Leistungsgruppen und so weiter, werden wir dann auch unseren neuen Krankenhausplan gemeinsam mit Brandenburg erarbeiten und dann auch verabschieden.
27.
Wohl eher.
Mhm. Ja, ist ja auch schon übermorgen, geht ja schnell das Jahr. Berlin gehört zu den Top 5 Standorten bei Gesundheitsstädten, Gesundheitsmetropolen weltweit. Wo müssen wir besser werden, wo können wir besser werden, damit das auch im Jahr 2030 so bleibt? Die Konkurrenz schläft ja bekanntlich nicht, im Gegenteil.
Also wir müssen natürlich bei Investitionen besser werden. Wir haben hier eins der Top 10 Universitätskliniker in dieser Stadt, Charité, ist ja wieder im Ranking auf Platz 8 weltweit gelandet. Das ist natürlich ein Riesenfund, aber auch sonst haben wir eine erstklassige Versorgung in dieser Stadt auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber was Investitionen angeht, wäre es natürlich schön, wenn wir besser würden, nicht nur in die Charité, sondern auch in die anderen Häuser. Das ist ja Aufgabe des Landes, Krankenhausinvestitionen zu tätigen. Das stärker zu bündeln, besser aufeinander abzustimmen, ist Aufgabe unserer Krankenhausplanung. Daten sind immer auch eine Frage, klinische Daten. Wir müssen besser werden bei der medizinischen Datennutzung. Das hat auch ganz viel mit Prävention zu tun, auch mit Überlebenschancen. Insofern, ja, wir sind hier wirklich auch ein Hotspot. Gesundheitswirtschaft ist einer der größten Wirtschaftsfaktoren in dieser Stadt. Das müssen wir ausbauen. Das ist das Fund, mit dem wir wuchern können.
Stichwort Charité-Investition. Da hat ja Steffen Krach, der Spitzenkandidat Ihrer Partei, eine Idee vorgebracht. Er fordert ein stärkeres Engagement des Bundes, unter anderem eine Bundesfinanzierung der Charité als nationale Universitätsmedizin. Damit wird auch eigentlich das Thema nicht erledigt, aber das Land Berlin hätte eine gewisse Erleichterung.
Also was wir sehen müssen, ist, dass wir natürlich in Berlin, gerade was diese jetzt Fragen jetzt von ziviler Verteidigung angeht, von möglichen Bedrohungsszenarien auch eine besondere Lage haben und dass die Charité eben als unser bestes Universitätsklinikum schon in den anderen Krisen auch eine sehr zentrale Rolle gespielt hat. Die Charité berät den Bund, die Charité hat eine sehr, sehr relevante Rolle. Der Bund engagiert sich ja schon bei der Charité, Institut für Gesundheitsforschung, also BIH. Da geht es ja darum, dass Forschung auch schnell auf die Straße kommt, um sogenannte Translation. Also der Bund ist hier schon eingestiegen. Netzwerk Universitätsmedizin wird vom Bund auch jetzt finanziert. Da haben wir ja auch in Berlin den Sitz. Also es gibt schon solche Ansätze. Aber wir haben ein föderales System. Und solche Fragen muss man nicht nur mit dem Bund, sondern auch mit den anderen Ländern diskutieren.
Das wäre ja schon auch ein Novum in der Geschichte, glaube ich, der Bundesrepublik, eine nationale Universitätsmedizin.
Das wäre ein absolutes Novum und im Föderalismus reden da einige mit.
Auch die Bayern. Wir sind die einzige Gesundheitsstadt in Deutschland, Berlin, Gesundheitsstadt Berlin. Haben Sie eine Vision, wie wohin geht die Reise der Gesundheitsstadt in den nächsten Jahren? Es gibt ja jetzt ein Papier von IHK, VBKI, auch uns zum Thema europäische Gesundheitsmetropole Berlin, dass wir hier stärker auch die Zukunftsstrategie hierhin entwickeln, internationaler werden, offener werden, auch wettbewerbsfähiger werden wollen in den nächsten Jahren. Ist das ein Thema auch für Sie?
Ich war ja gerade in Paris. Da habe ich mich mit Forschungseinrichtungen getroffen, auch mit Hochschulen, auch mit dem großen Krankenhauskonzern, der dort die Universitätsmedizin vertritt. Es gibt dieses Nationale Medizinische Forschungsinstitut in Frankreich, das auch eng mit der Charité, mit dem BIH kooperiert. Mit all denen habe ich mich getroffen und unterhalten. Es gibt halt Fragen, die können wir auch nur im europäischen Kontext gemeinsam wirklich angehen. Also da reicht die Forschungsstärke auch eines einzelnen Staates nicht aus. Insofern ist europäische Kooperation ein ganz, ganz wichtiges Thema für mich. Und natürlich wollen wir Berlin da an der Spitze als die Gesundheitsmetropole positionieren und auch eine führende Rolle einnehmen.
Berlin hat sich ja als einziger Standort im Verbund beworben beim Exzellenzwettbewerb mit der Burden University Alliance. Das ist, glaube ich, ein Erfolg, zeigt auch, dass die Universitäten zusammenstehen, die Hochschulen, die Wissenschaftseinrichtungen, auch ein Erfolgsfaktor für die nächsten Jahre?
Auf jeden Fall. Wir haben ja tatsächlich relativ frühzeitig umgeschaltet von der reinen Konkurrenz im Wissenschaftssystem auf eine vertiefte Kooperation und sind deswegen schon vor 7 Jahren eben mit dem Exzellenzverbund unserer Universitäten und Charité da an den Start gegangen. Da dürfen wir jetzt weiterarbeiten. Das hat uns natürlich sehr gefreut, als diese Entscheidung gefallen ist. Und das ist eine sehr, sehr gute Grundlage. Viele Dinge gehen nur in Kooperation. Viele Dinge, gerade was intensive Gerätenutzung angeht, was sehr, sehr hochwertige Großgeräte angeht, da brauchen wir mehr Kooperation, aber auch in vielen anderen Fragen. Die kreativen Ideen entstehen häufig an den Grenzflächen der Disziplinen. Sie entstehen häufig eben durch die Kooperation verschiedenster Einrichtungen. Wir haben in Berlin diese hohe Zahl an außeruniversitären Forschungseinrichtungen in den verschiedensten Disziplinen. Auch die Zukunft der Medizin liegt im Zusammenspiel mit KI und Robotik, aber auch vielen anderen Disziplinen. Wir können heute viel, viel tiefer in die Zelle gucken. Wir können viel tiefer ins Gehirn gucken. Wir können viele Prozesse viel intensiver verstehen. Und da bin ich sehr stolz darauf, dass das eben auch in unserem Universitätsverbund hier so gut gelingt und nach vorne gebracht wird.
Ja, mit München sind wir ja in Berlin im Bereich Startups, KI, Healthcare führend in Deutschland, auch mit in Europa. Jetzt geht die DEMEA 27 nach München. Wie sehr schmerzt Sie der Verlust? War er wirklich folgerichtig? Konnte man ihn nicht mehr verhindern?
Das ist ja eine Frage, die vor allem im Bereich der Wirtschaftsverwaltung liegt. Ich kenne da auch nur die ein oder andere Geschichte darüber, wie da die Verhandlungen gelaufen sind. Wir entwickeln ja Alternativen hier in Berlin. Ich glaube, Berlin wird nach wie vor mit seinem Messestandort, aber auch mit einem der größten Tagungs- und Kongressorte der Welt eine wichtige Rolle auch in diesen Bereichen spielen.
Smart Health Europe kommt, glaube ich.
Genau, also da ist auch die Charité involviert, da werden neue Formate gestrickt. Berlin wird da nicht aus dem Spiel sein.
Die Berliner Krankenhäuser müssen sich nicht nur dem demografischen Wandel stellen, sondern auch dem geopolitischen. Sie haben ihn erwähnt. Es gibt den Rahmenplan zivile Verteidigung, Krankenhäuser. Damit sollen sich die Berliner Kliniken auf einen möglichen Bündnis, auch Verteidigungsfall vorbereiten. Auch hier Vorreiter, aber noch viel zu tun, oder?
Da ist auf jeden Fall sehr viel zu tun. Wir haben lange ganz gut von der Friedensrendite gelebt in Deutschland und haben gedacht, dass wir uns solchen Fragen in näherer Zukunft nicht mehr stellen müssen. Die Welt hat sich verändert. Wir müssen uns den Fragen stellen. Ich hatte das gesagt, Berlin hat eine geopolitisch herausgehobene Lage. Wir sind Sitz der Bundesregierung. Wir sind die größte Metropole. Wir haben hier große Aufgaben. Vieles davon können wir natürlich nur in Kooperation auch mit dem Bund erledigen. Also Berlin kann das nicht alles alleine stemmen. Wir brauchen ein Gesundheitssicherstellungsgesetz. Wir brauchen ganz klare Arbeitsteilung auch. Auch Verteidigungsministerium und Bundeswehr müssen uns sagen, was sind unsere Aufgaben, in welchem Szenario. Da können nicht die Bundesländer alleine vor sich hin werkeln. Wir stellen uns diese Aufgabe. Wir waren da als Erste tatsächlich auf dem Weg mit dem Rahmenplan zivile Verteidigung mit den Krankenhäusern. Wir machen seit langem unsere Krankenhausübungen. Im Ernstfall kommt es immer darauf an, dass jede und jeder weiß, was zu tun ist, welche Aufgabe von wem zu erledigen ist, wie die Kommunikation, wie die Ketten verlaufen. Das üben wir sehr intensiv.
Auch hier braucht es sicherlich Geld, mehr Geld. Das Sondervermögen spielt ja bislang noch keine Rolle für diesen Sektor. Zivile Verteidigung, Krankenhäuser. Was ist Ihre Forderung auch Richtung Berlin an den Mit-SPD-Genossen, in Anführungszeichen? Klaas Klingbeil ist ja Bundesfinanzminister. Wir brauchen eigentlich hier auch zusätzliche Gelder, oder?
Naja, wir haben ja auf der einen Seite das Sondervermögen, das auf die Bundesländer verteilt wird. Da haben wir jetzt Ansätze in unserem Landeshaushalt. Da ist ja auch eine ganze Menge Geld für Gesundheit vorgesehen, für die Transformation unserer stationären Versorgung und natürlich viele andere Herausforderungen, die auch anzugehen sind in diesem Zusammenhang. Also es geht darum, hier tatsächlich durch Investitionen die Stadt nachhaltig aufzustellen und stark zu machen. Verteidigung, da gibt's ja nochmal andere Mittel. Und da ist mir noch ein bisschen unklar, was jetzt gerade in diesen Sektor Gesundheit unter dem Aspekt zivile Verteidigung fließt und wo es verausgabt wird. Da muss aber auch nochmal klar sein, was brauchen wir denn wo? Müssen wir jetzt Bunkerkrankenhäuser in Berlin bauen oder gehören die eigentlich eher ein Stück weiter nach Westen? Das sind zum Teil noch recht unbeantwortete Fragen. Ich gehe aber davon aus, dass wir da mit dem Verteidigungsministerium und mit dem Gesundheitsministerium im Bund in absehbarer Zeit weiterkommen.
Ja, Berlin ist ja die östlichste Krankenhausstadt Deutschlands. Eigentlich bräuchten wir schon unterirdische Bunkeranlagen, oder?
Das ist eine Frage, die wir stellen. Es gibt da auch andere Antworten, die sagen, das ist hier eigentlich eher die Drehscheibe, wo verteilt wird. Und solche Anlagen bräuchte man eher etwas westlich, weil hier, wenn wir von den Szenarien ausgehen, dass es kriegerische Ereignisse im Osten gibt, dann sind wir natürlich der erste Anlaufpunkt. Aber das sind wirklich die Sachen, wo ich sagen muss, da müssen Bund und Länder gemeinsam klären, wer welche Rolle hat. Und dann müssen die Länder dabei unterstützt werden, diese Investitionen auch zu leisten.
Sind wir auf künftige Anschläge wie dem auf das Stromnetz Anfang des Jahres in Zukunft besser vorbereitet? Was sind Ihre Lehren aus diesen Tagen im Januar?
Also der Anschlag war schon vom Ausmaß her größer als andere Ereignisse, die wir vorher erlebt hatten. Aber wir hatten ja auch schon einen in Treptow-Köpenick in Adlershof vorher. Wir werten das natürlich intensiv aus. Was unsere Krisenstäbe hier im Haus angeht, hat es gut funktioniert, aber die Schnittstellen zu anderen sind zu klären. Es gibt eine Menge Fragen, gerade was vulnerable Personen in der Häuslichkeit angeht. PatientInnen in der Beatmung, dürfen wir überhaupt wissen, wo die sind? Im Augenblick dürfen wir das nicht. Also wir haben keine Datensätze, die sagen, da und da und da müssen jetzt Leute gerettet werden. Das muss geklärt werden. Da müssen wir auf bestehende Daten einfach Zugriff haben, damit wir im Zweifelsfall schnell agieren können. Es sind aber auch da, denke ich, eine ganze Menge Fragen noch zu klären, was die bezirkliche Seite angeht. Aber am besten ist natürlich, wir schaffen es, unsere Infrastruktur so zu schützen, dass solche Anschläge in Zukunft deutlich weniger Chancen haben. Und daran arbeiten wir ja auch.
Berlin soll Modellstadt werden für Krisenfestigkeit. Das ist die Ansage. Auch ressortübergreifend, glaube ich, soll es eine Strategie geben, einen Plan geben für mehr Resilienz. Im Mai soll es erste Vorschläge geben. Es gibt eine Expertenkommission. Welche Rolle spielt dabei Gesundheit? Ich glaube, Professor Krömer ist auch Teil dieser Kommission.
Genau. Hajo Krömer ist Teil dieser Kommission und deckt da den Gesundheitspart ab. Aber es gibt ja auch noch im Parlament auch noch eine Initiative, dort von parlamentarischer Seite die Dinge aufzuarbeiten. Das muss dann gut miteinander verzahnt werden. Ja, am Ende sind es von sehr großen Investitionsbedarfen bis hin zu sehr kleinteiligen Gesetzesänderungen, wird es eine Menge Maßnahmen geben, die wir erreichen müssen. Mit einigen sind wir ja jetzt auch schon vorangegangen. Aber das Wesentliche ist, glaube ich, tatsächlich Krisenstäbe der Bezirke. Jeder muss wissen, was zu tun ist. Wer hat welche Rolle? Wer ruft wen an? Wie funktioniert es? Übungen zu machen und diese verschiedenen Szenarien tatsächlich zu durchdenken und dann aber auch zu üben. Und da haben wir durchaus noch Luft nach oben.
Modellstadt und Vorreiter bei Resilienz, Prävention, Pflege und psychische Gesundheit. Das liest sich wie die Überschrift im kommenden Koalitionsvertrag. Gesundheitskapitel.
Natürlich, große Aufgaben. Ich hoffe, dass die Gesundheitspolitik tatsächlich einen höheren Stellenwert bekommt in Zukunft, als sie in der Vergangenheit hatte. Ich finde das sehr faszinierend, dass Gesundheit tatsächlich etwas ist, was zwar jeden und jeder angeht, vom ersten bis zum letzten Lebenstag, Menschen stark beschäftigt, trotzdem Gesundheitspolitik häufig nicht den Stellenwert hat in der politischen Landschaft, den sie haben müsste. Da ändert sich gerade ein bisschen was, die Wahrnehmung ändert sich. Wir haben jetzt auch in Umfragen gesehen, dass Gesundheit bei den Fragen, was sind die wesentlichen Fragen in der Politik, deutlich nach oben geklettert ist. Also die Leute nehmen Gesundheitspolitik viel, viel stärker wahr. Ist eine große Chance für uns, dass aus dieser gestiegenen Relevanz in der Wahrnehmung auch ein größeres Schwergewicht für die Gesundheitspolitik im Konzert der Politikfelder wird.
Nehmen Sie das auch bei jüngeren Politikerinnen wahr? Früher, also wir sind ja ähnlich alt oder jung, wie auch immer, 70er Jahre geboren, aufgewachsen. Da war ja eher der Run auf Finanzen, auf Wirtschaft, auf Arbeit. Sie sagten Gesundheit, Wissenschaft, Pflege war da eher unter ferner Liefen. Hat sich das geändert jetzt in den letzten Jahren, auch durch Corona und durch die Krisen unserer Zeit?
Ich hoffe, dass sich das geändert hat, denn all die Themen, die Sie gerade genannt haben, Wirtschaft, Gesundheitswirtschaft ist ein Riesenfaktor, aber eine gute Wirtschaft kann ich nur mit gesunden Beschäftigten erreichen. Gute Wirtschaftsentwicklung kann ich nur erreichen, wenn meine Beschäftigten eben auch Pflege und Berufstätigkeit gut miteinander vereinbaren können. Und so kann man das ja durch alles durchdeklinieren. Arbeitskräfte, Fachkräfteproblematik, Wirtschaftskraft und Finanzen sind immer die Mutter der Porzellankiste. Und natürlich gibt es immer Verteilungskämpfe. Aber insofern, die Gesundheit ist für all diese Themen wirklich konstitutiv wichtig. Und ja, dieses Bewusstsein, daran arbeiten wir gemeinsam.
Zum Schluss, Frau Ciborra, noch eine Frage aus der, ja, soll man sagen, aus der Beraterecke. Sie kennen das, Gesundheit, Wissenschaft und Pflege. Mit diesen Themen lassen sich keine Wahlen gewinnen. Hört es oft auch bei Journalisten, sagen das viele. Haben Sie Lust auf eine zweite Amtszeit als Gesundheitssenatorin?
Dieser Job ist sehr spannend. Ich liebe dieses Haus. Hier arbeiten ganz, ganz viele tolle, qualifizierte, engagierte Menschen. Für die lohnt es sich auf jeden Fall, in Verantwortung zu gehen. Aber alles Weitere werden wir sehen.
Vielen Dank für das Gespräch. Glück auf heißt es bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und alles Gute. Wir freuen uns mit Ihnen auf die Zukunft.
Vielen Dank.